Corona. Inszenierung einer Krise. Der Psychologieprofessor Klaus-Jürgen Bruder aus Berlin sagt, Corona ist keine Krise, es ist ein Krieg. Jetzt bei Apolut im Gespräch. Im Gespräch. Herr Professor Bruder, guten Tag, herzlich willkommen.
Guten Tag.
Ihre Hypothese, es ist keine Krise unter Corona, sondern ein Krieg. Warum?
Ja. Eine Krise, es ist auch eine Krise, aber es ist jedenfalls eine Krise, die durch die Politik, um es kurz zu sagen, produziert wurde. Also es ist ja keine Krise, wenn die Bevölkerung von einer Epidemie oder von einer Krankheitswelle erfasst wird, muss ja keine Krise sein. Sondern eine Krise fordert, dass es alle Maßnahmen oder alle Möglichkeiten der Beherrschung dieses Krankheitsüberfalls, dass sie versagen oder an ihre Grenzen stoßen. Pandemie ist ja so definiert, dass also sehr viele Menschen davon betroffen sind und von schweren Verläufen bis hin zu Todesfällen. Und dass alles umgestellt werden muss, die gesamte Organisation der gesellschaftlichen Zusammenhänge auf die Bewältigung dieser Krise. Und das kann man ja relativ schnell erfahren oder hat man ja relativ schnell gemerkt, dass das alles übertrieben nicht in dem Umfang nötig war und dass trotzdem davon nicht abgewichen wurde, dass keine dieser Schritte, die von Anfang an zur Bewältigung der Krise in Angriff genommen wurden, die berühmte AHA-Regel, also Abstand halten, Hygieneregeln, Masken tragen, dass das alles die Begründung, die dafür gegeben wurde, dass die alle nicht gestimmt haben. Also mein Ausgangspunkt war eigentlich, mich zu fragen, weshalb werden die einfachsten Regeln der Statistik, die einfachsten Regeln wissenschaftlicher Diskussion nicht beachtet? Also die Regeln wissenschaftlicher Diskussion sind ja konträre Ergebnisse, Forschungsmeinungen, Forschungsergebnisse, konträre Standpunkte zur Diskussion zu stellen, erstens. Zweitens, diese Diskussion öffentlich zu führen. Nur dann können sie politische Relevanz im Sinne einer demokratischen Lösung von Problemen erlangen. Das hat nicht stattgefunden. Von Anfang an hat es nicht stattgefunden. Von Anfang an wurden konträre Meinungen nicht zugelassen durch die Politik, durch die Staatsorgane, bis dahin, dass massiv die Vertreter anderer Meinung gesagt haben, es ist keine Pandemie, es ist keine, nicht in diesem Ausmaß eine völlig neuartige Grippewelle, sondern es ist mit dem Namen Corona wurde von vornherein behauptet, es sei etwas vollkommen unerwartet Neues. Diese Position kritisiert haben, wurden nicht zugelassen zur Diskussion. Die Argumente, die mit der Diskussion eingebracht wurden, waren ja erstmal scheinbar Statistik. Also die Statistik der Todesfälle, die Statistik der Ansteckungsfälle, die Statistik der Krankheitsfälle, alles das wurde nicht in Relation zu anderen Krankheiten, zu anderen Grippe- oder grippeähnlichen Krankheiten die Jahre vorher gebracht. Warum nicht? wenn das wäre doch wichtig gewesen, um beurteilen zu können, um welche Gefahr es sich handelt und welche Maßnahmen notwendig sind. Warum wurde das von Anfang an nicht gemacht? Und das ist ja eigenartig. Da schien für mich, hatte ich den Eindruck, bereits im Februar, März, dass politisch etwas anderes beabsichtigt oder politisch etwas anderes in die Welt gesetzt wurde als eine Problembewältigung oder Krisenbewältigung.
Wir sitzen glücklicherweise dichter zusammen als nur mit Abstand von 1,50 Meter, wie Sie anmerken, vor Beginn des Gesprächs, mir eine Indianerehre, Ihnen weitere Fragen stellen zu dürfen. Gemeinsam mit etwa Professor Giorgio Agamben gelten Sie als eine der akademischen Größen überhaupt weltweit. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Haben vielfach publiziert. Wie ist es nun, Sie sind ja zudem auch noch praktizierender Psychologe. Welche Folgen der Maßnahmen und dieses Lügenregimes, dieser großen Kampagne, sagen wir mal, vollziehen Sie als Psychologe, als praktizierender Psychologe nach?
Ja, also es ist erstaunlich, dass am Anfang dieser Zeit, dieser politischen, man muss schon sagen, Inszenierung, war es so, dass Patienten bei mir waren, die gemeint haben, die eben einige Texte von mir gelesen haben, die gemeint haben, sie müssten die Behandlung bei mir abbrechen oder sie, weil ich zu sehr Stellung nehme für die Kritik an den Maßnahmen. Das war am Anfang so, aber es haben nicht mehr als zwei haben diesen Schritt vollzogen. Im Lauf der Zeit habe ich dann gemerkt, dass für die Patienten es wichtig wurde, dass sie überhaupt die Kritik, die sie geäußert haben, mit der sie kamen, dass sie die überhaupt äußern konnten. Das war für sie ein ganz wichtiger Raum. Und dass sie mit vielfältigen Problemen und Beschwerden kamen, die alle eigentlich darauf zurückzuführen waren, dass sie das Gefühl hatten, sie werden von der Politik und auch von der sie umgebenden Gesellschaft, also bis hin zu Freunden und Familienangehörigen, werden nicht verstanden, dass sie das nicht mitmachen, was von ihnen verlangt wird. Sie werden ausgeschlossen von gemeinsamen Unternehmungen, obwohl sie Argumente hatten, warum sie das nicht nachvollziehen können. Es hat überhaupt keine Diskussion stattgefunden in diesem Nahraum. Und dass sie dann zunehmend, also wenn man die eigenen Gedanken ja nicht mehr äußern kann, gerade in dem intimen Raum der Familie oder der Freundesbeziehung, dann stirbt ja eine wesentliche Bedingung menschlichen Zusammenlebens ab oder wird abgetötet, nämlich gegenseitige Empathie und gegenseitiges aufeinander zugehen und sich stützen und sich gegenseitig trösten, das fällt alles weg. Und dieser Wegfall, den könnte man dann diagnostizieren als zunehmende Vereinsamung, Zunahme von depressiven Erscheinungen, aber damit klinifiziert man ja schon die Sache. Es geht ja ganz einfach darum, dass Menschlichkeit abgetötet, Menschlichkeit aus den Beziehungen vertrieben wird, dass die Beziehungen eigentlich ihren Lebensgrund verlieren. Und es ist so eine Art, ein anderer Ausdruck wäre Mobbing. Mobbing wird dann innerhalb des Nahkreises praktiziert Und das ist auch etwas, was natürlich pathogen, als pathogener Faktor bezeichnet werden kann, die Leute krank macht, im wirklich im psychischen Sinn krank macht, bis hin zu körperlichen Symptomen. Vielleicht das erstmal als Einstieg.
Marcuse, Deleuze, Guattari, Lyotard, Horkheimer, das sind quasi die großen Namen, in deren Nachfolge Sie tätig sind, aber mit denen Sie auch persönlich in Kontakt standen in Ihrer akademischen Laufbahn als Psychologieprofessor und jemand, der auch Bücher veröffentlicht. Sagen, weisen hin auf eine Reihe von 12 Bänden, die sich beziehen auf im Grunde Machtfragen und wie die auf das Individuum wirken. Wie ist es nun in Ihrem eigenen Umfeld als, ja, im Grunde als einer der bedeutendsten Akademiker in Deutschland? Wie wird da mit Ihnen verfahren? Können Sie Ihre Kritik äußern oder sind Sie auch quasi ins Visier des Corona-Regimes geraten, der Zensur zum Beispiel?
Ja, muss man schon sagen. Also ich bin ja... ich habe ja auch, also die 12 Bände, von denen Sie sprachen, sind alles, sind Bände, die ich im Zusammenhang mit der neuen Gesellschaft für Psychologie herausgegeben habe, zusammen mit anderen Mitgliedern der Gesellschaft, verschiedenen. Jürgen Günther, der bei dem letzten Band jetzt mit Herausgeber ist, war auch bei einigen Bänden schon dabei. Und da war ja unser Thema natürlich nicht Corona oder Krankheitsbehandlung, staatliche Organisation der Krankenpflege und so weiter, sondern da ging es eigentlich um in allen Bänden darum, die Diskussion der Kongresse, die die neue Gesellschaft unter meiner Regie veranstaltet hat, zu dokumentieren. Und diese Kongresse haben Kollegen aus allen Wissenschaftsbereichen zusammengeführt, die im Zentrum sich mit einer oder beigetragen haben zu einer Kritik der politischen Psychologie der Gegenwart. Damit ist gemeint, wie werden politische Inszenierungen gemacht, wie wirken die sich aus auf die Bevölkerung und welche psychischen und sozialen Dimensionen sind damit betroffen. Und die Themen waren immer aus der aktuellen Lage, aus der aktuellen Situation gegriffen. Wir haben Kongresse über den Krieg, über die Kriegsvorbereitung, Kriegspropaganda gemacht. Wir haben Kongresse über das sogenannte Flüchtlingsproblem, also über Migration und Rassismus gemacht. Wir haben einen Kongress oder mehrere Kongresse über die Spaltung der Gesellschaft und über das Ergebnis, dass Opposition immer mehr versandet in der Politik. Dass, einer war, hatte das Thema Gesellschaft ohne Opposition. Und so weiter. Also diese verschiedenen jeweils konkreten Fragen waren das Zentrum und die Einzelwissenschaften haben dazu aus ihrer Perspektive beigetragen. Und ja, vielleicht erstmal so weit. Also wenn ich sage, Kritik der politischen Psychologie ist eben diese Bewusstseinsbildung, die durch Politik oder durch die Bewusstseins, die Verformung oder Unbildung von Bewusstsein durch die politische Diskussion und politische Praxis gemeint. Und vielleicht sollte ich nachher, oder ich überlasse Ihnen erstmal weiter zu fragen, aber jedenfalls, was macht Psychologie aus in dem Zusammenhang, wäre vielleicht auch eine interessante Frage. Aber
was macht Psychologie aus in dem Zusammenhang?
Okay. Psychologie wird ja immer, also auch jetzt in der Corona-Situation, wird ja immer angesprochen oder herausgefordert unter der Frage, was sagen die Psychologen zu der aktuellen politischen Situation? Und gemeint ist da wahrscheinlich eine Erklärung, zum Beispiel im Augenblick eine Erklärung, warum entweder warum wird so etwas überhaupt gemacht wie diese Inszenierung? Aber noch dringlicher scheint mir die Frage zu sein, warum machen so viele Menschen mit bei den Forderungen? Warum erfüllen die die Forderungen nach Masken tragen, obwohl es genügend Stimmen gibt?
Als wäre es ein Test, als würde sich jemand über uns lustig machen wollen.
Ja, pardon. Ja. Also warum machen die Menschen mit? Und ich denke, diese Frage ist genauso schwierig zu beantworten wie die Vielfalt der menschlichen Antworten auf die Situation. Wichtig ist die Erkenntnis, dass Psychologie in unserer Gesellschaft eine ungeheuer große Rolle spielt. Deshalb wird die Psychologie auch immer gefragt, dass in der gegenwärtigen Situation die Psychologie leider viel zu wenig Stellung bezieht, also sich ihre Erkenntnisse nicht verteidigt, sondern eher schweigt oder als praktische Psychologen eher mitmacht bei der Durchsetzung dieser Masken, Hygiene und so weiter Vorschriften, die unnötig und zum Teil schädlich sind. Also das kann man beobachten bei der Psychologie. Und von daher ist schon die Frage, woher kommt die große Bedeutung der Psychologie in unserer Gesellschaft? Ich glaube nicht, dass sie daher kommt, dass die Politik die Interessen der Menschen ins Zentrum ihres Handelns stellt, sondern eher anders. Also mir fällt dabei der berühmte Satz von Angela Merkel ein. Er könnte ja von Lafontaine stammen, aber ist von Frau Merkel. Alle wesentlichen Entscheidungen der Politik, die wir durchgeführt haben, waren gegen die Interessen der Bevölkerung gerichtet und waren nicht im Interesse der Bevölkerung. Also wir haben nicht die Interessen der Bevölkerung durchgesetzt. Und das ist natürlich eine Offenbarung, eigentlich ein Offenbarungseid, eine Politik, die sich deklariert als Politik für die Bevölkerung, als demokratische Politik. Und von daher ist es überhaupt unvorstellbar, wie so Psychologie so eine große Bedeutung in dieser Gesellschaft haben kann, in der ja gegen die Interessen der Bevölkerung das Maß der Politik, die Richtschnur der Politik ist. Und wenn man sich dann genauer anschaut, welche Aufgaben in meisten Fällen die Psychologen öffentlich und vielleicht auch in der Praxis vollführen oder unterstützen, dann sieht man ja, dass dieser Zusammenhang überhaupt nicht thematisiert wird, dass im Gegenteil die Verantwortung, die die Politik da auf sich nimmt, eher auf die einzelnen Menschen geschoben wird und dass in diesem Verschieben von Verantwortung auf die Einzelnen eigentlich etwas praktiziert und nachvollzogen wird, was Ideologie dieses Staates ist, nämlich das Individuum steht im Zentrum und alles andere wird und alle Verantwortung liegt deshalb auf dem Individuum. Und in der Wirklichkeit ist es ja gerade umgekehrt. Also Psychologie hat nicht die Aufgabe, Politik anzuleiten, sondern Politik zu beschönigen oder abzulenken von der eigentlichen Verantwortung. Das ist, und deshalb sagte ich auch vorhin, Kritik der politischen Psychologie ist unsere Arbeit. Kritik dieses Zusammenhangs, dieses Mechanismus, dass man ablenkt von den tatsächlichen Verantwortlichkeiten und die Verantwortung dem Einzelnen zuschiebt. Und das hat man ja auch jetzt in dieser Corona-Maßnahmenzeit, dass es mit Parolen von individueller Verantwortung, ich bin verantwortlich dafür, dass es dieses Virus gibt, dass es sich ausbreitet und nicht die Politik ist verantwortlich dafür, dass sich daran nichts ändert, dass wir natürlich, obwohl es behauptet wird, es sei der Sinn dieser Pandemiebehandlung, dass das Virus in medizinischen Griff genommen werden kann, ist überhaupt nicht möglich. Es mutiert von Mal zu Mal und die Impfung und die medizinische Behandlung hinkt immer hinterher. Also das, es ist eine Verkehrung, eine Umdrehung der Verhältnisse. Der Einzelne ist verantwortlich für die falsche Politik der politisch Zuständigen.
Und diese politisch Zuständigen sind ja auch entscheidungstreffende Personen. Ja, die könnten sich so oder anders entscheiden. Mhm. In der verantwortlichen Exekutive, die sich auf demokratische Grundsätze beruft, aber auch Wirtschaftsführer, Oligarchen des Westens, des Ostens, aller Himmelsrichtungen, die ganz offensichtlich dieses Regime vorantreiben. Mhm. Ja. Deswegen eine ganz basale Frage, gibt es den freien Willen oder sind wir alle, sowohl die Mächtigen als auch wir ohnmächtig Gemachten, einer unausweichlichen Entwicklung unterworfen, die nur linear genau so ablaufen kann?
Ich würde sagen, das ist auch die, das wäre die Absicht dieser Ideologie, die Psychologie durchzieht. Also
jene Psychologie, die Sie nicht betreiben, sondern Sie fordern einen kritischen Standpunkt,
die ich kritisiere,
analytisch.
Ja.
Vielen Dank.
Also es gibt ja im Extremfall oder auf die Spitze getrieben, ist es ja die Psychologie des Behaviorismus. Also wir verhalten uns so, wie die Versuchstiere, der Behaviorismus arbeitet ja sozusagen grundsätzlich theoretisch an den theoretischen Anfängen und bis in das letzte Experiment mit Tieren, also Ratten oder Tauben, je nach Couleur. Und die Experimente sind so gestaltet, dass es Reize, dass dieses Tier Reizen ausgesetzt ist, auf die es reagiert. Also entweder Futter geben oder Glockenton oder und so weiter. Das ist die Grundlage, die Grundannahme des Behaviorismus. Reiz bewirkt Reaktion. Also man könnte übertragen auf die Gesellschaft. Ist die Idee, man muss die Reize, so die gesellschaftlichen Angebote so setzen, dass die Reaktionen, die wir brauchen können, daraus hervorgehen. Und das ist natürlich, das ist deren Programm oder deren Vorstellung, die würden sie gerne oder sie würden gerne so tun, als wäre es so. Und es klappt eben nicht. Es klappt eben nicht, weil, wie Sie sagen, freier Wille, weil der Mensch einen freien Willen hat, der in dieser Theorie einfach gelöscht ist. Also so, als existierte er nicht. Zwischen Reiz und Reaktion ist sozusagen ein Bindestrich oder eine Blackbox, in die man nicht reinschauen kann. Das stimmt zwar, aber die hat ja großen Einfluss auf das Verhalten. Also ich kann jedem Reiz, dem ich ausgesetzt werde, mich entscheiden, soll ich darauf reagieren, soll ich nicht? Wie soll ich darauf reagieren? Das ist alles möglich. Natürlich ist es nicht diese Freiheit, die uns auf der anderen Seite versprochen wird, die konsequenzlose Freiheit. Wenn ich auf diesen Reiz, also in der Corona-Zeit ein gefährliches Virus, wir müssen jetzt, wir stellen fest, das Virus ist unberechenbar und nicht beherrschbar, wenn ihr nicht das und das macht, also eine Maske und euch impfen lasst. Wenn ich mich nicht impfen lasse, hat es Konsequenzen. Also der Reiz, lass dich impfen, die Anweisung oder Anordnung, lass dich impfen, das Angebot, wie man in der Politik sagt, lass dich impfen, dann muss ich das nicht, tatsächlich, ich muss mich freiwillig nicht impfen lassen, wenn ich nicht will, aber es hat Konsequenzen. Die von sozialer Ächtung bis hin zu Berufsverlust oder juristische Verfolgung gehen können, wenn eine sogenannte Impfpflicht, also was heißt sogenannt, also eine gesetzlich verordnete Impfpflicht, ist nur so genannt, weil es eigentlich medizinisch keine Pflicht geben kann dazu, deshalb sogenannte. Aber jedenfalls, die Freiheit ist begrenzt durch die Konsequenzen, die mein abweichendes Verhalten hat. Das schon. Aber damit ist ja die Möglichkeit der Freiheit und die Freiheit als Konstitution, die als Bedingung menschlichen Zusammenlebens nicht aufgehoben, nicht verabschiedet.
In diesem Blick der Herrschenden auf uns Menschen reduziert auf ein Elementarteilchen, das sich in jeder wiederhergestellten Konstellation immer gleich verhalten würde. Wo Sie das so ausführen, zeigt sich da nicht im Corona-Regime tatsächlich ein Verschmelzen sozusagen der Schmalspurauslegung von rechtem wie linken philosophischem Denken, einmal das Geworfensein, der Mensch ist sowieso irgendwie nur ein Emergenzphänomen, das irgendwie immer zu leiden hat unter irgendwie frühtraumatischen Erfahrungen, die dann immer weiter wirken und also auch niemals irgendwie bearbeitet werden könnten. Also quasi eine kalvinistische Sichtweise und auf der anderen Seite der Mensch, der nur und ausschließlich Produkt seiner sozialen Umstände ist. Das wäre sozusagen die linke Schmalspur-Variante, also jeweils verkürzt, die da zusammenkommen. Scheint mir im Moment gerade so aus ihren Ausführungen herauszuklingen. Was wäre denn dem gegenüber eine Philosophie, eine Psychologie, vielleicht auch eine praktische Lebenshaltung, Sie praktizieren ja auch, oder ein Modell, mit dem man sich wieder lebendig machen kann?
Ja, Sie sagen ja reduziert. Ne? Es ist auf jeden Fall diese Idee, dass der Mensch Produkt seiner Verhältnisse ist, ist insofern reduziert, als sie, ja, man könnte mit Sartre, aber eigentlich findet man das bei Marx auch schon, antworten, dass er Produkt seiner Verhältnisse ist, setzt voraus, dass er sich dazu macht. Also dieses selber den Verhältnissen zustimmen, sich selber zu dem machen, was die Verhältnisse von mir verlangen, das ist entscheidend, in jedem Fall entscheidend und kann nicht einfach geleugnet oder verleugnet werden. Und eine Lebenshaltung, die darauf Rücksicht nimmt, ist ja damit schon formuliert. Also ich kann mich in jedem Augenblick entscheiden, ob ich mich zu dem mache, was von mir verlangt wird. Wie gesagt, wenn ich es nicht mache, dann habe ich die Konsequenzen zu tragen. Oder sagen wir so, dann drohen mir Konsequenzen. Ja. Ich kann dann alles Mögliche noch versuchen, denen zu entgehen. Aber jedenfalls ist es nicht konsequenzlos. Das war eigentlich meine These, die ich nur bestärken kann. Ich verwende ja in meinen Beiträgen des Öfteren dieses Milgram-Experiment, das ja, nur um es kurz anzudeuten, als Ergebnis gebracht hat, dass der Mensch dazu in der Lage ist oder dazu gebracht werden kann, seine eigenen moralischen Grenzen zu überschreiten, in der Aufforderung, anderen Menschen zu schaden. So.
Im konkreten Experiment wurden Stromschläge simuliert.
Also es wurden nicht gegeben, sondern die Versuchsperson, so nennt man den Menschen, der sich einem psychologischen Experiment unterwirft oder zur Verfügung stellt, die Versuchsperson wurde aufgefordert, auf Knöpfe zu drücken, die deklariert waren als Knöpfe, die Stromschläge einem Menschen im Nebenraum verabreichen, der Aufgaben, die er gestellt bekommt, nicht korrekt löst. Wenn er das nicht kann, wird er bestraft, also mit einem Stromschlag bestraft. Und dieser Mensch war in Wirklichkeit eben ein Schauspieler, der agiert hat, so als hätte er die Stromschläge bekommen. Und die Skala der Stromschläge geht bis zu tödlichen Schlägen. Und ein großer Prozentsatz der Versuchsperson ist so weit gegangen.
Auf Befehl. Stromschläge in Gang zu setzen.
Ja. Und allerdings muss man dazu sagen, er wurde gezwungen, er wurde unter Druck gesetzt. Also mit Argumenten, die einem auch bekannt vorkommen heutzutage, das wichtigste Argument war, sie gefährden den Fortschritt der Wissenschaft, wenn sie jetzt nicht weitermachen. Und das natürlich haben nicht, oder was heißt natürlich, Gott sei Dank, haben nicht alle so mitgemacht in dem Sinn, aber die, die mitgemacht haben, haben sich davon einschüchtern lassen. Also sie haben sich von der Autorität der Wissenschaft, die ja durch diesen Versuchskleider dargestellt wurde, beeindrucken lassen. Und das ist ja sehr ähnlich, was wir heute auch haben, die Autorität der Wissenschaft beeindruckt die Menschen tatsächlich, etwas zu tun, was ihren Vorstellungen eigentlich widerspricht. Das kann die Autorität der Wissenschaft. Allerdings ist die Voraussetzung, und das war in dem Experiment ja auch der Fall, es gibt nur eine Autorität. Das heißt, in der Diskussion jetzt um Wissenschaft wurde die Situation hergestellt, dass es nur eine Autorität gab. Abweichende Autoritäten wurden ausgeschaltet. Also zum Beispiel der weltberühmte Virologe Ioannidis wurde nicht zugelassen zur Diskussion, oder im engeren Rahmen Deutschlands Bakti, ein berühmter Professor vor der Corona-Zeit, wurde ausgeschaltet, wurde nicht zugelassen zur Diskussion und so weiter. Man könnte noch viel mehr aufzählen, das will ich jetzt nicht. Wir haben ja ganz am Anfang der Situation, wurde, ich weiß nicht, ob von Rubicon oder von wem, eine Liste aufgestellt, zusammen von 200 Wissenschaftlern, die explizit erklärt haben, dass es alles unsinnig ist, was hier gemacht wird. Also 200 ist natürlich noch keine große Zahl gegen die mehreren Millionen Wissenschaftler, die es auf der Welt gibt, aber immerhin gegen 2, 3, die immer die das Wort geführt haben, ist es schon beeindruckend.
Sie meinen 2, 3, die beispielsweise bei der Regierungsoberbehörde, Robert-Koch-Institut arbeiten oder vergleichbaren Entitäten dann in einigen anderen Ländern. Es hat sich ja auch keinesfalls, haben sich ja keinesfalls alle Länder der Welt beteiligt. Siehe etwa Schweden und andere Länder, ganz Afrika im Grunde nicht.
Darf ich noch kurz zu dem, warum ich überhaupt Megrim gebracht habe? Weil es gibt ja kritische Stimmen auch gegen das Megrim-Experiment, die man natürlich berücksichtigen muss. Und vor allem wird kritisiert, dass es die Autorität sei, die den Menschen dazu bringt, über eigene moralische Grenzen zu gehen. Deshalb habe ich das auch mitgebracht. Vor ein paar Jahren wurde so eine Kritik veröffentlicht in der Zeitschrift Psychosozial, und da war von einem Eros oder Ergos, ich weiß nicht, muss ich mal gucken, wie der Mann heißt, aber jedenfalls Erdos, Edward Erdos, der hat andere Experimente zusammengefasst und hat dann festgestellt, man kann dem Milgram nicht folgen, der stellt es vollkommen falsch dar. Aber was er dann als eigene These, als eigenes Ergebnis seiner Reinterpretation gebracht hat, ist eigentlich keine grundlegende Kritik an Milgram, sondern eine Erweiterung. Er sagt nämlich, den Anstoß zu einem Verhalten kann durchaus von einer Autorität, von Institutionen ausgehen, aber dass jemand dann, wenn er merkt, es ist nicht richtig, weitermacht, ist seine eigene Entscheidung. Also damit wird ja gesagt, seine eigene Entscheidung, was nicht gesagt wird, was ist das, was ich aber eingefügt habe, er wird sich schon entscheiden, weiterzumachen oder dagegen, je nach den Konsequenzen, die ihm auch wiederum von den Autoritäten gedroht werden. Also das darf wohl nicht, diese grundlegende Annahme der politischen Psychologie, nämlich dass das Individuum verantwortlich ist für alles, was es tut. Es gibt keine Autorität von Relevanz, die ihn davon abbringen könnte, die darf wohl nicht in Frage gestellt werden. Also die Autorität muss immer im Individuum selber verankert sein, und das Individuum ist verantwortlich für sein Handeln, egal wie auch immer die Bedingungen, die konkreten, aussehen. Das ist die Bedeutung, die eigentlich die politische Psychologie in unserer Gesellschaft hat, in der demokratischen Gesellschaft, die Verantwortung von Autoritäten ins Individuum zu verlegen, also eine Verkehrung der Verhältnisse. Das schafft, oder dafür ist die Psychologie für die Verantwortlichen nötig.
Was würde der berühmte Psychoanalytiker und Psychologe Jacques Lacan, in dessen Nachfolge Sie auch arbeiten, auf den Sie sich mehrfach beziehen in Ihren Werken, zum gegenwärtigen Zustand unter der Corona von Demokratie und Freiheit wohl sagen?
Ja, was Lacan aktuell sagen würde, kann ich natürlich nicht sagen. Aber auf jeden Fall hat er die Bedeutung des Individuums natürlich sehr ernst genommen, wie jeder Psychologe. Aber er hat die Grundlage, auf der das Individuum sich bewegt, nämlich die gesellschaftlichen Grundlagen, durchaus ins Zentrum seiner theoretischen Arbeit gestellt. Was für mich, für meine Arbeit wichtig ist, ist die Formulierung oder die Ausarbeitung, die Lacan dem Phänomen des Diskurses gegeben hat, die man dann weiterführen könnte. Ich weiß nicht, ob der Autor, den ich dann nennen würde, kommt jetzt nicht. Jedenfalls Foucault. Der hat auf jeden Fall den Diskurs als Diskurs der Macht thematisiert. Der hat damit mir ganz wichtige Impulse gegeben. Der Diskurs der Macht ist etwas, was einerseits aufbaut auf dem Diskurs, den wir jetzt führen, aber Diskurs ist ja etwas, was nicht nur was das Gespräch zwischen Zweien natürlich überschreitet. Wir orientieren uns in unserem Gespräch ja an den Diskursen, die an den anderen beteiligt sind und die unsere Stellungnahme natürlich innerhalb der Diskurse, der gesellschaftlichen Diskurse beeinflussen, lenken, verführen oder anregen. Und Diskurs als eine Grundbedingung menschlicher Kommunikation ist einleuchtend, aber auch als eine Grundbedingung menschlicher Konstitution. Also es wird das Bewusstsein von uns Menschen wird gebildet in den Diskursen, in den Gesprächen, in den ersten Gesprächen zwischen Mutter und Kind, zwischen Familienmitgliedern und den Kindern und schließlich zwischen den größeren gesellschaftlichen Strukturen. Und diese Diskurse sind Möglichkeiten, uns einzubringen in die Auseinandersetzung mit anderen, aber sie sind auch Möglichkeiten der Verführung. Also sobald Machtstrukturen in diese Diskurse einfließen, und es geht sehr schnell, das macht Einflüsse, dass die Mächtigen, dass die Macht sich die Diskurse aneignet, wird die Konstitution des Subjekts, wie auch der Begriff gleichzeitig verwendet werden kann, zu einem, das sich unterwirft. Also Subjekt, wir sehen das immer als Akteur, als Souverän. Subjekt heißt ja genauso gut, ich unterwerfe, ich bin unterworfen anderen Strukturen. Und da ist die sprachliche oder Diskursstruktur am leichtesten zu erkennen, weil sie auch ständig uns ständig umgibt. Also von Anfang an kommt man in die Welt des Menschen, der spricht, der mit anderen spricht und sich in Diskursen vorwärts bewegt. Und Diskurs der Macht heißt, dass die Macht mit Hilfe ihrer Diskurse, medial vermittelt, durch Politiker dargestellt, in wissenschaftlichen Diskussionen ausgebreitet und so weiter, dass die Macht ein Medium hat, in dem sie uns einladen, verführen oder bewegen kann, uns selber einzubringen. Also wir haben das Gefühl, und zwar die Universität, aber jede Bildungseinrichtung vermittelt das Gefühl, ich kann, wenn ich übe, wenn ich mich einbringe in den vorgegebenen Diskurs, kann ich darin mich selber bewegen, selbstständig bewegen. Ich formuliere eigene Gedanken, obwohl es die Gedanken der Diskursführer sind. Und es ist ein Moment von Machtausübung, das ohne sichtbare Gewalt auskommt, ohne sichtbaren Zwang, sondern ich bewege mich freiwillig da drin. Ich erlebe es als Kompetenz, wenn ich den Diskurs der anderen mitgestalten kann. Und das ist das, was man korrekterweise Diskurs der Macht nennt. Ne? Die Macht bietet mir etwas an, ja, und ich mache mich zum, ja, Teilnehmer an, ja, ja, zum Objekt der Macht.
Ja, ja. Wo also früher die Autorität sprach, als Gott oder Stellvertreter Gottes oder als militärischer Befehl oder ja, als väterliche Autorität, die Stimme des Vaters. So wird heute gesprochen mit, hier spricht die Wissenschaft.
Ja, ja, ja.
Also quasi eine Vergöttlichung, ja, der Wissenschaft. Mhm. Und angeschlossen ist eine geframte Diskurssimulation, die uns in einen Trichter, ja, presst, durch den wir mit allerlei Widersprüchen aber früher oder später dann eben hindurch müssen. Welche Qualität hat ein klares Nein?
Ein klares Nein diesen Diskurs angeboten, ja, gegenüber oder überhaupt? Ja.
Na, ein Ja, aber ist ja erlaubt. Ja, ja, aber ich fühle mich nicht wohl dabei und ich möchte erst noch diskutieren.
Ja, ja.
Das ist ja sozusagen dieser Weg in den Trichter wird ja offenbar gewährt. Also man braucht eben etwas länger, um sich an die vorgenommene Setzung zu gewöhnen. Ich muss irgendwann wohl diesen Knopf drücken und dann töte ich im Milgram-Experiment.
Im Milgram-Experiment, ja.
Vermeintlich, also in dieser Simulation, dann den Schauspieler, der dann diesen Elektroschock-Tod vorspielt. Dementsprechend kann diese Autorität, die sich jetzt die Wissenschaft nennt, offenbar mit einem Nein nicht umgehen. Also nein, ich werde mich nicht impfen lassen. Nein, ich bestehe auf Menschenrecht, Nürnberger Kodex und Grundgesetz. Das scheint nicht erlaubt zu sein und zu Zensur, Terror und Verfolgung zu führen. Sie beschreiben dieses Diskurssystem, also den Trichter in Ihrem Vorgängerwerk im Westend Verlag Macht, wie der Diskurs der Herrschenden oder wie die Meinung der Herrschenden zur herrschenden Meinung wird, im Grunde gemacht wird. Wie machen die das? Und vor allen Dingen, um wen handelt es sich denn? Da sind doch auch Akteure, die handeln, wie gesagt, die handeln, aber auch anders handeln könnten.
Also es gibt ja zwei Sorten von Akteuren. Also diejenigen, die, also wenn wir mal den Zusammenhang Zeitungsmacher und Zeitungsleser nehmen. Ja. Ja? Dann gibt es den Zeitungsleser, der die Texte liest und dann sagt, das kann doch nicht wahr sein. Und den Zeitungsmacher, der Interpretationen liefert, die der Leser zur Kenntnis nimmt und entsprechend entweder übernimmt oder ablehnt. Also jetzt ganz schematisch. Es gibt ja tausend Möglichkeiten zwischen annehmen und ablehnen.
Es gibt aber in Ihrem Weltbild auch die Möglichkeit, etwas abzulehnen. Also zum Beispiel etwas zu lesen und zu sagen, nein, aber das, ich schließe mich dem nicht an. Ja, es geht nicht alles hinein und wird dann hundertprozentig affirmierend aufgenommen und dann selbst vertreten.
Ja, ja.
Also das ist ja schon ein wesentlicher Unterschied zum Weltbild des Corona-Regimes.
Ja. Aber ich habe Ihre Frage irgendwie nicht verstanden. Also das gibt es.
Es waren auch zwei, Verzeihung. Ja,
also das gibt es. Und die Möglichkeit, also es war jetzt dafür wieder ein schlechtes Beispiel mit dem Zeitungsleser, weil wenn ich die Meinung der Zeitung ablehne, hat es ja, also der Redakteur, der Herausgeber der Zeitung bestraft mich ja nicht, wenn ich die ablehne. Müsste man sich ein anderes Beispiel suchen.
Also Sie haben viel geforscht und veröffentlicht eben zur Diskursrahmung, neudeutsch Framing, also dem Diskursfeld, in dem wir uns noch auseinandersetzen dürfen. Und das bei Gelingen ja sozusagen dann auch Entwicklung in jeder Hinsicht überhaupt erst ermöglicht. Und zwar nicht durch autoritäre Setzung.
Ja.
Das ist ja ganz, dieses Prinzip ist ja offenbar genommen worden, verwandelt worden in einen Trichter, der dann eben doch auf eine vorher festgelegte autoritäre Setzung hinführt und wird dann zum Beispiel genannt Government by Discussion, Regierung durch Diskussion. Man redet so ein bisschen drumherum, macht allerlei Konferenzen, TV-Kanäle, Publikationen und am Ende muss dann eben dieses Ergebnis offenbar stehen, das durch vorherige Setzung ja schon herbeigeführt wurde. Das ist natürlich insofern interessant, weil sich hier eine Autorität wiederum zeigt, die fast verschwunden schien, im Alltag zumindest, und auch aus der Kritik, insbesondere bei den Linken, die ja für Kritik im Wesentlichen zuständig sind. Wer setzt denn hier diese Government bei den Diskursrahmen? Das müssen doch benennbare Akteure sein, die so oder auch anders hätten handeln können.
Ja. Also, ja, das haben Sie recht. Also es gibt, der Rahmen wird gesetzt, die einladen, an einem Diskurs teilzunehmen, setzen den Rahmen. Da gibt es ja auch von Bourdieu schon vor langer Zeit schöne Untersuchungen, wie wird bei einem Fernsehtalk, wie ist die Zusammensetzung der Teilnehmer bei einer Talkrunde? Gegenwärtig beobachtet man, dass die Talkrunden meistens, ob Illner oder Maischberger oder sonst wie Anne Will, zusammengesetzt sind. Höchstens ein Kritiker eines Themas und alle anderen sind die Befürworter. Also diese Zusammensetzung ist ganz entscheidend. Und dann kann, wenn die Zusammensetzung so ist, wird es leicht so, wie oder bei Lanz, das ist ja ganz extrem, wird es leicht zur Hetzjagd, dass eben dieser eine verhackstückt wird. Und zwar der Reihe nach, jeder der anderen beteiligt sich daran. Und der eine treibt dahin und der andere deckt das auf. Aber jedenfalls, das ist die Inszenierung im Augenblick. Die Inszenierung ist immerhin noch eine im Diskurs, während wenn ich Verhaltensweisen per Gesetz vorschreibe und mit Strafe androhe, dann ist das Moment des Diskurses verlassen. Also dann wird ja tatsächlich Gewalt ausgeübt, sichtbar ausgeübt. Ja. Und diesen Moment, das ist sozusagen der Überschlagspunkt, wo wir vom Diskurs in das gewaltförmige Regime umwechseln, der wurde eigentlich mit der Corona-Inszenierung vollzogen, dass man, dass jetzt die einfachen Analysen von Foucault, also einfach heißt, ohne, er konnte das ja nicht berücksichtigen, dass die nicht mehr stimmen, sondern dass er Theoretiker, wie von Ihnen genannte Agamben, jetzt für den Zustand die bessere Beschreibung liefern, weil sie natürlich vom Ausnahmezustand herkommen und von der Herstellung des all seine Rechte beraubten, also des Nackten, der nackten Existenz, wie Agamben sagen würde. Das ist der Umschlagspunkt. Aber immer noch werden ja diskursive Momente verwendet, was wahrscheinlich damit zusammenhängt, dass es noch nicht ganz nachvollzogen wird. Also wir haben noch eine relativ große Gruppe von Menschen, 20-30%, die sich dem noch nicht angeschlossen haben. Und die müssen ja noch gewonnen, in Anführungszeichen, also überzeugt, in Anführungszeichen, werden, da mitzumachen. Dann bräuchte man den Diskurs nicht mehr. Dann hätte man einen Punkt erreicht, wo man eigentlich durch, wie Skinner das auch, wie die Behavioristen das auch vorgesehen haben, einfach durch Verstärkung von Verhalten und Entzug von Verstärkung die Leute kanalisieren, deren Bewegungen kanalisieren kann. Setzt natürlich voraus, umfassende Kontrolle aller Bewegungsabläufe, aller Gesichtskontrolle und so weiter und setzt voraus, also es ist nicht notwendig, die direkte Steuerung ist nicht notwendig, es würde mit Behaviorismus funktionieren. Ich weiß nicht, warum man eigentlich so weit geht, aber mit dieser Impfkampagne, aber es ist wahrscheinlich schon so, dass der dass wir den Zeitpunkt jetzt haben, wo der Diskurs, also die freiwillige Unterwerfung durch die Frage der Zugehörigkeit, der Akzeptierung, der sozialen Wertschätzung und so weiter und der materiellen Belohnung, dass die sich erübrigen könnte. Also wenn man wenn das System des Reinforcement, des Behaviorismus etabliert wäre.
Und zwar in Form von Social Credit Systemen, die aufgesetzt werden von Monopolkonzernen im Verbund mit Regierungen, die das dann noch vollstrecken, was sich da von der Seite gewünscht wird. In der ganzen Entstehungsgenealogie Ihr Kollege Werner Meixner oder Ihr Autor Werner Meixner auch darlegt, Informationstechnologe, entsprechend auch mit Lehraufträgen und vom Event 201 nachzeichnet, also die gesamte Operation über diese ID 2020 Idee, Transhumanismus, Eingriffe ins in die Genetik des Menschen und damit also auch aufscheint, warum in die Reproduktion des Menschen, das klingt sehr unromantisch, also dann die Familiengründung und alles, was damit zusammenhängt, vom Anfang bis zum Ende, also von vornherein total fanatisch eingegriffen wird mit diesen Masken, die bis in Kreissäle in Deutschland zumindest getragen wurden und also gebärende Mütter dieses Ding aufsetzen, also an jeder, der also sowas Ekelhaftes mit, pardon, und dann auch in Schulen Kinder und Frauen insbesondere damit malträtiert wurden. Die so erklärt sich das im Text von Meixner, der mir jetzt gerade wieder vor Augen steht, recht deutlich, was da wohl offenbar Programm ist. Nach wie vor die Frage, what's the greater good? Was ist denn der Sie sagen schon, das ist ja schon richtig, also Merkel, damalige Bundeskanzlerin, sagte ja selbst, also den Interessen des Volkes, der Bevölkerung, den Leuten, die so da sind, dient das jetzt hier überhaupt nicht, sondern ganz im Gegenteil, sogar offensiv geht es dem entgegen. Ja. Aber welchem Interesse denn dann? Follow the money? Welcher Technik? Follow the money,
natürlich. Ja. Dem Interesse derer, die dafür das Geld haben, zur Verfügung stellen können. Es ist ja auch, also vielleicht ist es zu psychologisiert, aber auffällig ist schon, dass die wichtigsten Propagandisten dieser Veränderung alte Männer sind. Also Klaus Schwab ist an die 80, Gates ist wahrscheinlich auch ziemlich über 70, keine Ahnung.
Der PC-Oligarch, der sich im April 2020 am christlichen Auferstehungstag in Tagesschau und Tagesthemen, also über mehrere Minuten, also eine ganz lange Strecke übertragen ließ, man ja sagen, und dann verkündete im deutschen Fernsehen, also 7 Milliarden Menschen seien mindestens mit diesem Impfstoff zu beglücken.
Ja, also so, das ist natürlich, also ich sage insofern alte Männer, weil es schon beeindruckt, warum muss das so schnell gehen? Also warum haben die diese Ungeduld? Und hat man schon den Eindruck, es hat was mit dem Alter zu tun, dass man da ungeduldiger wird.
Da möchte jemand Geschichte schreiben.
Möchte jemand noch tatsächlich, ja.
Und das sind ja Gedanken mit Pardon, aber das erinnert ja tatsächlich jetzt beispielsweise an Hitler, rekurriere ich jetzt selten drauf, weil es einfach auch viel zu oft dann im falschen Zusammenhang gemacht wird, aber so dieser Gedanke kommt einem dann ja schon, dass man noch zur Lebenszeit das Reich oder so, was auch immer da entstehen sehen will und sich noch feiern lassen will dafür.
Also mit Hitler ist es ja, also ich würde Hitler vergleiche, deshalb mit Vorsicht zu genießen, weil es ja die Masche der Verarbeitung ist, als wäre ein Verrückter verantwortlich für dieses ganze Geschehen. Da bleiben wir lieber bei der These Follow the Money. Mhm. Es ist nicht ein Verrückter, wobei, ob er verrückt war, wird es wahrscheinlich zu spät sein, das nochmal feststellen.
Auch vielleicht auch nicht allein und ausschließlich Produkt sozialer Umstände. Man weiß es nicht, aber Sie haben vollkommen recht. Dr. No hätte es jetzt auch getan. Und davon dann viele. Welche Bedürfnisse scheinen eigentlich denn auf bei den also es gab ja ganz offensichtlich auch unter Linken ein Gefühl von Erlösung, was wohl im Beginn des Corona-Regimes mit dem sogenannten erzwungenen Homeoffice, was sich damals zum Beispiel in der Redaktion der Tageszeitung Taz sehr deutlich auswirkte. Es durfte einfach nie, es durfte ja niemand zur Arbeit. Es war eigentlich eine erzwungene Aussperrung. Dann Entscheidung getroffen wurde, zum Beispiel oppositionelle Stimmen überhaupt gar nicht, auf gar keinen Fall abzudrucken und alle, die das auch nur vorschlagen, rauszuwerfen. Das trifft ja offenbar auf eine Bedürfnislage, also auf Bedürfnisse unter den Leuten im Volk, dass man sozusagen genau angepasst die Lunte an der Nase rumführt. Was mag das sein? Hier kümmert man sich um mich. Ich bekomme noch mal den Schnuller, den ich zu selten gekriegt habe. Jetzt kommt die Autorität und kümmert sich um deine Gesundheit. Und mit allen Details. Bis hin dazu, wann du rein darfst und rausgehen darfst und ob die Kinder in der Schule jetzt getestet, also auch dieser Vorgang des Testens, das scheint mir doch einer psychoanalytischen Beschreibung irgendwie auch nochmal wert. Was mag das sein, dass dann doch eine erstaunlich große Zahl diesem autoritären Impuls nachgibt?
Ja. Also ich würde sagen, wir dürfen nicht vergessen, dass das Bedürfnis der Bevölkerung nach Orientierung hergestellt wurde. Ja. Also durch die lange Geschichte der Jahre des Rollbacks seit den 68er Zeiten wurde ja systematisch Widerstand, Aufmüpfigkeit, Nonkonformität wurde einerseits abgelenkt, in Modeerscheinung, aber in der grundsätzlichen Form immer mit Unmenschlichkeit gleichgesetzt. Also am meisten wurde mit dem Etikett 68 ist gleich raff oder mit solchen Schablonen gearbeitet. Also die Diffamierung des Widerstands, die Diffamierung des eigenen Denkens, die Diffamierung der grundlegenden Menschlichkeit, sich nämlich um das Elend in der Welt auch zu kümmern, indem man die benennt, die dafür verantwortlich sind, nämlich die herrschende Klasse in der westlichen Hemisphäre und nicht in Afrika. Die Afrikaner, die da beteiligt sind, sind eher Compradoren, als dass sie wirkliche Player sind. Alles das wurde diffamiert und in ein Wohlfühlprogramm von honorigem Bürgertum, das sich eben schon um die Probleme kümmert, aber mehr so im Sinn von, es muss eben, die Umwelt wird geschont, wenn man den Joghurtbecher auswäscht oder solches auf so einem Niveau.
Ja.
Und das war die Vorbereitung. Es ist ja immerhin von 68 bis 2020 sind es ja ganz schöne Menge von Jahren. Und dann wurde 2020 eingeleitet mit einem Schock. Naomi Klein hat das ja im grundlegenden Buch herausgearbeitet, dass Schock ein wichtiges Mittel ist, um die Bevölkerung zu desorientieren. Und man muss nur den Schock anderen zuschreiben. Also wenn ich mich hinstelle als jemand, der ein Attentat inszeniert hat, also die Zwillingstürme in New York zerstören oder Überschwemmung, das kann man ja sowieso sagen, dass das kein Politiker gemacht hat, aber er hat 20 Jahre versäumt, die Menschen auf die Überschwemmungsmöglichkeit vorzubereiten. Also wenn man sagen kann, für den Schock sind andere zuständig oder bei Corona das Virus ist das Subjekt des Schocks und nicht die Maßnahmen in der Tasche, in den Schubladen haben und wissen, wie man damit umgeht. Also wenn man die Bevölkerung nicht vorbereitet, sondern ablenkt, wieder Psychologie, politische Psychologie, dann ist die Frage, woran soll ich mich orientieren, die taucht natürlich dann auf. Man hat sich 30, 50 Jahre lang an den Vorgaben der Politiker orientiert, der Medien. Man hat die irgendwie akzeptiert oder halbwegs nicht akzeptiert, aber man konnte damit leben. Plötzlich hat man keine Orientierung mehr. Es ist eine unvorhergesehene Situation, auf die man nicht eingerichtet ist. Dann muss die Regierung oder die Verantwortlichen, die dann selber den Schock produziert haben, muss mit Lösungen dastehen, mit Anweisungen. Das waren die Hygienemaßnahmen in der Corona-Inszenierung und mit der Drohung, es ist tödlich, was hier läuft, wenn ihr nichts unternehmt. Das war wohl das wichtigste Motiv, das Motiv der Solidarität ist ja noch aus der Post-68er-Zeit, da hat man Solidarität entdeckt. Solidarität ist die Zärtlichkeit der Völker, hat man ja mal gesagt. Also Solidarität kann man gut missbrauchen, indem man sagt, Solidarität mit der Politik ist, was da für eine Zärtlichkeit gemeint ist, weiß ich nicht. Aber jedenfalls war das eine Möglichkeit, Solidarität und Angst ums eigene Überleben, eigene Leben. Und dann werden die Menschen dazu gebracht, diese sogenannten Maßnahmen zu ergreifen. Damit übernehmen sie ja schon, sind sie wieder Subjekt. Mhm. Sie machen sich zum Subjekt der Aktion, des Handelns. Und sich zum Subjekt machen heißt ja auch, ich habe mich selber entschieden. Ja. Ich hab mich entschieden, etwas zu machen, was hilft, denn sonst hätte ich mich ja, ich bin ja kein Idiot, ich mache ja nichts, was nicht hilft. Also muss es im Umkehrschluss helfen, was ich gemacht habe. Und jede Information, die gegenteilig ist, die also nachweist, dass es nichts hilft, also da gab es ja genügend Nachweise, Masken helfen nichts, Masken können sogar schaden, diese Informationen dürfen nicht zur Kenntnis genommen werden. Das hat die Psychologie in den 60er Jahren bereits unter dem Begriff kognitive Dissonanz untersucht. Also ich entscheide mich für etwas und alle Informationen, die diese Entscheidung in Frage stellen könnten, werden nicht wahrgenommen, werden ausgeschlossen. Weggucken oder so ist ja ein volkstümlicher Begriff dafür. Und ich suche ich nur nach Informationen, die meine Entscheidung stützen. Also von daher, das sind eigentlich die ausreichenden Erklärungen für das Verhalten der, muss man inzwischen sagen, schon Mehrheit der Bevölkerung. Wobei ich noch unterscheiden würde zwischen denen, die tatsächlich nach diesem Skript verhalten und denen, die Maßnahmen sozusagen, indem sie so tun, als ob übernehmen. Also die sagen, so nach dem Modell Schweig, wenn es der Wahrheitsfindung nützt, oder wenn es der Wahrheitsfindung nützt, dann stehe ich auf oder dann sage ich, dann stehe ich stramm vor den Polizisten. Also wenn es gefordert wird, und es ist sehr unbequem, sich Forderungen zu widersetzen. Man hat Unannehmlichkeiten und so weiter, alles nachvollziehbar, dann spiele ich mit. Also das ist die andere Hälfte sozusagen der Compliance, des Mitläufertums der Bevölkerung. Und weitere Erklärungen braucht man eigentlich, weitere psychologische Erklärungen braucht man eigentlich nicht. Es sei denn, Sie verzeihen, wenn ich den Schnuller ironisiere, Sie wollen damit provozieren.
Ja, als provokative Metapher jetzt in dem Fall gemeint, wie verhält es sich denn, also bei der auf der Ebene einfacher Befehlsempfängerinnen ist das ja sozusagen nachvollziehbar und etwas, was jeder, der mal arbeiten war, irgendwie auch kennt, kommt eine Anweisung, möchte das eigentlich nicht machen.
Ja.
Widerstand tut, weil man sich zu viel Dingen hat. Ja, ja. Ist sehr unbequem und kostet dann wahrscheinlich beim dritten Mal irgendwie die Stelle. Und the greater good wäre dann sozusagen, ja gut, aber das, die Maschine läuft.
Ja.
Mit allen Vor- und Nachteilen.
Ja.
Aber von Interesse wäre jetzt auf einer Ebene, wo Leute, auf der Menschen wirklich ihre eigene Glaubwürdigkeit investieren und ja offensichtlich bewusstermaßen die Maschine füttern und eine Lüge protegieren und wie Sie ja zitierten, eben gegen die Interessen der Bevölkerung und aller darin, fast aller darin vorhandenen, wahrscheinlich aller darin vorhandenen Individuen. Wie kommt es etwa, dass, nehmen wir den gegenwärtigen Bundesgesundheitsminister einfach als ein Beispiel, nicht als die sozusagen das einzige Feindbild oder so, Karl Lauterbach, galt in der SPD als Parteilinke ein bisschen als Lebemann, der durchs Willy Brandt-Haus flirtendermaßen lief, weiß ich zufällig aus zwei Quellen unabhängig voneinander. Wie ist denn so jemand, der durchaus als eine Vorform von Pharmalobbyist schon galt, bevor er ins Bundesgesundheitsministerium kam, aber doch allem Anschein nach eigentlich niemand ist, der jetzt unmittelbar von Kapitalfraktionen angetrieben wird. Zumindest hätte ich mir das zuvor nicht vorstellen können, dass es also nur so einfach ist. Also Follow the Money alleine kann es ja vielleicht dann doch nicht sein, zumal ja Geld da ist. Und das sind auf dieser Ebene bei Journalisten, bei hochrangigen Journalisten, bei Leuten, die sich anders entscheiden könnten, auch unter Verlusten, weil Rücklagen in ausreichender Form da sind, weil andere Möglichkeiten im Leben da sind, also keine zwanghafte Abhängigkeit hergestellt wurde. Wie kommt es, dass die das protegieren? Da muss ja auch ein Greater Good da sein, oder ist es, wirkt da auch einfach nur quasi die Karotte vor der Nase und der Esel läuft dann sozusagen in diesem Bild dann hinterher. Na ja, gut, es machen halt alle. Washington sagt, du musst es tun, London sagt, die Medien sagen es. Wenn ich was dagegen sage, werde ich ja sofort massakriert, sinnbildlich. Wirkt das dann auf in so einer Position auch? Oder gibt es noch eine andere Ideologie, wie, ja, wir müssen es für den Klimawandel tun oder ähnlich?
Das wäre auch, ja, wäre auch eine Rationalisierung, also eine andere, wie Sie sagen, andere Ideologie. Im Grunde, also erstens kann ich
wieso lügen Menschen absichtlich? Wieso lügen Menschen absichtlich? Wieso tun sie also absichtlich einen, fügen sie einen Schaden zu? Da würde ich doch, zumindest wie ich vor Amtstritt, aus meiner bescheidenen eigenen Warte sagen, also ein wirklich boshafter Mensch, durchtrieben boshaft, ist doch Lauterbach nicht. Oder doch?
Keine Ahnung. Also ja, die Motive des Einzelnen, über die kann man ja als Ferndiagnose sowieso nichts sagen. Aber auch bei ihm, Sie sagen ja Lobbyist, das heißt, er berücksichtigt jedenfalls Interessen derer, für die er Lobbyarbeit macht, berücksichtigt sie, ob das ein Befehlsverhältnis ist, das weiß ich nicht, aber er berücksichtigt deren Interessen und die können ja im Widerstreit sein zu dem, was er deklariert oder wofür er den Eid abgelegt hat, nämlich Schaden von der Bevölkerung fernzuhalten und für dafür zu sorgen, dass demokratische Zustände sich halten oder gestärkt werden. Dieser Widerspruch ist doch einfach durch kognitive Dissonanz zu erklären. Also er hat sich entschieden für ein bestimmtes Vorgehen. Aus welchen Gründen weiß man bei der Person sowieso nicht, aber er hat sich entschieden und er muss dieses Vorgehen verteidigen oder verfolgen unter der Strafe des eigenen Untergangs. Also wenn er einräumen würde, es war alles falsch, was ich vorgeschlagen habe, dann das verkraftet. Also wer soll das noch verkraften? Also
eine psychologische Ferndiagnose gerade eine Psychoanalyse dürfte also ohnehin nicht möglich sein. Ja. Aber trotzdem ist es ja interessant, diese Figur als eine von ganz vielen da mal unter die Lupe zu nehmen, weswegen ich auch mir gestattete, ganz kurz quasi das Umfeld zu schildern. Also das scheint ja jemand zu sein, der doch mal in der Lage ist, irgendwie abweichend, zumindest innerhalb der Bahnung mal Abweichungen zu nehmen. Jetzt aber fanatisch auch gegen die WHO das Regime weiter durchdrückt und für Herbst also wieder Schlimmstes androht. Noch eine intrinsische Motivation, etwas anderes als jetzt ein paar Dollar mehr auf dem Konto sein das, oder die Villa, wie sie in Spahn geschenkt wurde.
Das sowieso. Das war, ich sagte ja, er verliert sein Gesicht sozusagen. Aha. Er steht ja für eine bestimmte Politik, die nur beendet werden kann, wenn er sie als erfolgreich deklarieren und wenn es ihm abgenommen wird. Also solange es die Kritik an seinen Vorstellungen noch gibt, und die gibt es ja noch, muss in Anführungszeichen, er ist frei, das zu tun oder nicht, aber er muss sie verteidigen, er steht ja für. Also Politiker sind ja, deshalb ist es schwierig, Politiker unter der psychologischen Perspektive zu betrachten. Politiker sind ja Darsteller für Ideen, für Projekte, für Machtzusammenhänge und das ist ein Elend, wenn die Kritik da mit psychologischen Kategorien eingreifen will. Denn Psychologie ist ja das, was die Politiker im Auge haben, wenn sie ihre Beziehung zur Bevölkerung in Betracht ziehen. Also die Bevölkerung da in der Behandlung oder in der Kommunikation mit der Bevölkerung spielt Psychologie eine sehr große Rolle. Aber in der Entscheidung, in der Entscheidung, warum also welche Politik jemand repräsentiert oder darstellt, spielt die Psychologie eine sehr geringe, also viel geringere Rolle oder zumindest gehört die Psychologie, die wir hier ansetzen müssen, in die berühmte Blackbox der Behavioristen. Also wir kommen da nicht ran. Also das ist, jeder Politiker muss seine Rolle, muss als Darsteller seine Rolle wütend sein, weinen können, betroffen sein, ernsthaft wirken, lustig sein. Also das ist alles, hat mit Psychologie wenig zu tun. Sie müssen gute Darstellungskünstler sein.
Im Unterschied zum Theater wirkt die Lüge allerdings wenig unterhaltsam, sondern wird als Wahrheit verkauft.
Ja,
und mit der vollständigen Integrität der Person.
Ja.
Verknüpft.
Und das
ist systematisch.
Das sage ich ja. Da ist die Psychologie in der Kommunikation mit dem Zuschauer. Die spielt da eine Rolle. Also man weiß, man muss wissen, wie kommt etwas an, was ich darstelle? Kommt es glaubhaft an oder nicht? Deshalb war ja auch dieses Bild war ja so aufregend. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, bei dem Mord an den Charlie Hebdo-Leuten haben ja alle Politiker sich zusammengetan und eine große Demonstration
angeführt. Das ganze Viertel leergeräumt, ja.
Wie?
Und das Pariser Viertel, in dem diese Demonstration der Politiker stattfand.
Und da hat man eben Bilder, die natürlich nicht in die Inszenierung passen, gemacht, wo diese Politiker einfach in Reihe und Glied stehen und sich für einen Fototermin fotografieren lassen und die Massen, die sie dann noch gezeigt haben, nicht dahinter standen. Oder Bilder, wo sie geschäkert haben und gelacht haben, obwohl sie eigentlich todernste Mienen zeigen mussten. Das ist alles ein Unfall sozusagen der Inszenierung, der natürlich nicht sein, der natürlich nicht passieren darf. Und das ist ja auch vielleicht nochmal die Formel von Chomsky oder von Bourdieu gebracht. Der politische Diskurs, wie jeder Diskurs, arbeitet ja mit mehreren Ebenen. Und die Ebene, es gibt die Ebene, die wir sehen und die Ebene, die wir nicht sehen. Und die Ebene, die wir sehen oder die uns gezeigt wird und so weiter, das ist die Ebene, die wir auch nur die wir auch nur zur Verfügung haben, wenn wir wirklich auf der Ebene dessen, was wir konkret vorfinden, arbeiten können. Deshalb ist es mir auch wichtig zu betonen, dass ich kritisch oder skeptisch bei dieser Inszenierung geworden bin, einfach weil die Ebene des Sichtbaren im Unterschied zu der Ebene des Unsichtbaren, des Nichtgezeigten, des Versteckten, war so unsinnig und so allen behaupteten Vorkehrungen widersprechend, also unwissenschaftlich, dass man nicht annehmen kann, dass ein Publikum von, die sich als Experten ja auch darstellen, von Wissenschaftlern, von Politikern, die ja Berater haben, dass sie das einfach so stehen lassen können und dass daher die Widersprüche in dem Bereich des Sichtbaren sind die Momente, in denen wir annehmen können, dass es darum gar nicht geht, sondern dass es um was anderes geht. Worum es dann geht, da brauchen wir andere Analysen. Da brauchen wir die Analyse, zum Beispiel ökonomische Analysen, Krisenanalysen, Beziehungsanalysen, also Lobbyanalysen, Machtanalysen und so weiter. Aber jedenfalls, das ist etwas, wo man nicht auf Schlussfolgerung, auf Zusammenhangsherstellung verzichten kann, auch wenn sie als Verschwörungstheorie diffamiert wird.
Und der Ökonomenbunde Ihrer Herausgeberschaft zusammen mit Almut Bruder-Betzel ist eben Jürgen Günther. Mhm,
ja.
Also ein Ökonom, der, sagen wir, analytisch, materialistisch, ja, ja, linkssozialdemokratisch bis marxistisch operiert,
ja,
also den Analyseinstrumenten, die weithin, also auch in andere Parteispektren hinein akzeptiert sind als die detailliertesten und alle Implikationen am meisten hinzunehmende.
Ja.
Nun geriert sich ja das Corona-Regime, respektive eben seit dieser Wende, gesellschaftlichen Wende von 68, als links. Denn es wird ja jeder, jede gebrandmarkt als, also ja, ganz weit, ja, rechts außen, sogar von so Leuten wie Söder und noch rechts davon, als also vollkommen jenseits des Diskurses und also vollkommen rausgefallen, im Grunde unmenschliche, also Antisemiten ist halt also Beschimpfung zum Schimpfwort geworden für jemanden, der einem den Parkplatz vor der Nase wegschnappt und ähnliches. Also die schlimmste Beschimpfung, die man in Mitteleuropa in den vergangenen Jahrzehnten jemandem an den Kopf werfen konnte, also Völkermörder, Massenmörder ist ja im Grunde die implizit damit kommende Beschimpfung.
Ja, ja.
Wer es ist, arbeiten Sie heraus mit Ihren Autorinnen. Es kommt auch insgesamt immer mehr ans Licht. Bleibt eben die Frage, wie eben diese massenpsychische Konstellation durchbrechen und zu menschenrechtskonformen Zuständen zurückkehren und wie die Wahrheit bekannt machen. Was wäre eigentlich so schwierig daran, die Wahrheit einfach mal zu sagen? Braucht es, wenn denn schon Millionen von Menschen aufgestanden sind und gesagt haben, wir zweifeln das an, aber ihr müsst euch uns erstmal rechtfertigen. Ja. Nicht die Opposition der Regierung, sondern die Regierung der Opposition. Und wenn es eine außerparlamentarische Opposition ist, bräuchte es einen Aufstand der Politiker, der kleinen Journalisten, also all jener im Unter- und Mittelbau dieses weitverzweigenden Apparates, die dann irgendwann mal sagen, ich mache nicht mehr mit, ich schreibe nicht jeden Tag eure Lügen auf, rede von 20.000, wenn 2 Millionen da waren und von beschwöre irgendwie die Weltformel oder einen neuen Gott namens Wissenschaft, wenn ihr nicht erklärt, was ihr macht.
Ja.
So, aber wie?
Ja, also aber offenbar. Wie, also das bräuchte es. Es ist ja, also es gibt ja, hatte ich ja schon gesagt und Sie haben das auch genannt, es gibt ja genügend kritische Stimmen. Sie werden aber nicht zugelassen. zu dem Diskurs. Also heißt es, an Kriegsstimmen fehlt es nicht, sondern es müsste dieses nicht zugelassen werden, müsste rückgängig gemacht, müsste, das darf es ja nicht geben. Also jeder Wissenschaftler müsste eigentlich, oder sieht es auch ein, aber er wird wahrscheinlich im Augenblick sagen, ja, was er sagen würde, er würde die Argumente der Diskursführer übernehmen, um an dem Diskurs überhaupt teilhaben zu dürfen. Da wäre es eine Möglichkeit zu sagen, warum muss ich an dem Diskurs teilnehmen? Ich brauche das nicht. Mhm. Also die Diskursverweigerung wäre eine Perspektive, sich an dem herrschenden Diskurs zu beteiligen. Aber es müsste auch die Möglichkeit der Konsequenzen, also bis hin zu Berufsverbot, Arbeitslosigkeit produzieren, bis hin zu Kriminalisierung, die ist die Bedingung dafür, dass wir diesen Zustand so weiterführen, dass er so weitergeht wie bisher. Und wenn man das stoppen will oder rückgängig machen will, muss man daran was ändern.
Also, läuft es nicht ins Militärische? Am Ende ist es ja dann eine militärische Operation, die auch quasi militärische Züge trägt bei Inlandsoperationen. Also wenn der unter falschem Namen auftretende Inlandsgeheimdienst jetzt zusammen mit dem letzten sogenannten Verfassungsschutzbericht also verkünden lässt durch ARD-Sprachrohre, es gehe jetzt darum, oppositionellen Journalisten die Existenzgrundlage zu entziehen, was ja zum Teil auch schon geschehen ist. Es müsste darum, weiterst darum gehen, also Oppositionelle immer weiter in die Enge zu treiben, wenn oppositionelle Ärzte, Wissenschaftler, die sich äußern, also zu Hause überfallen werden von schwarzgewandeten Polizeitruppen, also 15 Schwarzhemden, jetzt zuletzt zum Beispiel bei Dr. Walter Weber in Hamburg, in die so einen ausgewiesenen, hochangesehenen Experten zum Thema in die Wohnung stürmen, um dort zum zweiten Mal, die zweite Razzia seit dem Corona-Regime, dann vorzufinden, Gitarren, Einrichtungsgegenstände und Familie. Also es niemals darum ging, dort irgendwie Beweismittel zu finden. Dann ist doch klar, dass das eine militärische Operation ganz offensichtlich ist. Und dann wäre, was machen wir dann? Müssen wir jetzt uns militärisch dagegen wehren? Also ich lehne das ab. Und wenn nicht, dann könnte ich es auch hier nicht sagen, aber sie lehnen es tatsächlich ab. Was tun? Also welche Mittel bietet die Psychologie eventuell in Behörden, Exekutive, Judikative hineinzuwirken und die Leute daran zu erinnern?
Ja, also all das wäre natürlich eine Möglichkeit, aber die Psychologie kann beschreiben, warum der Zustand so ist, wie er ist. Ja. Und in der Beschreibung steht, die Beschreibung ist ja gleichzeitig ein Angebot an alle, die die Beschreibung lesen, daraus Konsequenzen zu ziehen. Also was ich von Anfang an sagte, das behavioristische Modell stimmt nicht. Es ist sozusagen eine Utopie oder wie man heute sagt, Dystopie, die Gesellschaft so zu organisieren, als wären die Menschen nur, wie einer der Behavioristen sagt, Billardkugeln, die auf Reize reagieren und in eine bestimmte Richtung laufen. Das funktioniert nicht, weil die Menschen eben keine Billardkugeln sind, keine Ratten, keine Tauben, sondern Menschen, die mit eigenem Denkvermögen, eigenem Willen, eigenen Gefühlen, eigenem Möglichkeit zur Freiheit ausgestattet sind und wahrscheinlich, aller Wahrscheinlichkeit nach, an irgendeinem Punkt davon Gebrauch machen, von ihrem eigenen Willen, von ihrer eigenen Freiheit, von ihrem eigenen Lebenselixier. Also wenn Freiheit nicht mehr existieren soll, weil der Behaviorismus das so für unmöglich erklärt, dann wird auch dieser Mensch, oder dann werden die Menschen auch nicht mehr mitspielen, nicht mehr funktionieren. Wann? Da braucht man, als Psychologe wird man natürlich immer gefordert zu sagen, ja, was sollen wir tun? Ja, also ich kann als Psychologe dann nur sagen, ja, ich beschreibe, wie was läuft, warum etwas läuft, und ich setze auf die Fähigkeit der Menschen, das, was ich sage, zu verstehen und von ihrer Freiheit Gebrauch zu machen. Eigentlich reduziert sich es darauf. Die Menschen werden von ihrer Freiheit Gebrauch machen.
Das ist hoffnungsvoll. Mhm. Zum Schluss interessiert mich doch tatsächlich nochmal die Psychologie der herrschenden politmedialen Kaste.
Aha.
Sind die nicht gerade in einem solchen Moment, also Sie sehen seit anderthalb Jahrzehnten spätestens, dass im Internet, dass sie nicht sehr beliebt sind, allerlei Pfründe schwinden, Geldpolitik läuft nicht richtig, Gelbwesten, wie sie richtig nennen, also im Grunde eine neue Arbeiter- und Angestelltenbewegung, die sagt, also geht es überhaupt nicht, allerlei mit sehr viel Hoffnung, auch berechtigtermaßen aufgeladene Projekte wie die Europäische Union stehen zur Disposition. England tritt aus. Damit ist ja der ganz große Trauma schon vorüber. Also allerlei Frustszenarien und trotzdem also ein privilegierter Status. Jetzt muss man was, also wenn wir jetzt nicht was tun, verlieren wir alles, dann geht doch die Welt unter. Also so ein solcher Krisenmodus muss ja psychisch da gewesen sein, auch durch äußere Umstände, also
das ist
etwas, was ich und jetzt müssen wir handeln und geschlossen und dann ruft Frau von der Leyen dann auch noch Onkel Bill an und sagt, thank you for leadership, wir müssen was machen, wir müssen den Trump da wegputschen und auf einmal hat man tatsächlich eine Weltverschwörung, die von sich aus wahrscheinlich absolut glaubt, für das Allerbeste auf der Welt zu handeln.
Ja. Aber, ja. Wahrscheinlich. Also das hatte ich ja am Anfang gemeint, als ich gesagt habe, die alten Männer sind ungeduldig. Also die Frau von der Leyen ist kein alter Mann, aber jedenfalls ist sie auch von dieser Ungeduld wahrscheinlich angesteckt, wenn sie jetzt da alles Mögliche schnell machen will.
Ja.
Also die sind schon entweder von der tatsächlichen also kapitalistischen Unlösbarkeit der Krise des Kapitalismus beeindruckt.
Aha.
Das kann gut auch durchaus sein. Es gibt ja auch, wie Sie wissen, gibt es ja auch marxistisch geschulte Analysten in der Wall Street. Also sie werden dann später mal als Linke bekannt, aber jedenfalls gibt es das. Und die machen sich schon ihre Gedanken und die Ungeduld. Also und das, was sie haben, also ihre Machtfülle, diese Leute, die mir in letzter Zeit, die einem in letzter Zeit vorgeführt wurden, Musk, Gates und wie heißt der Amazon-Chef?
Jeff Bezos.
Also ist ja unglaublich, was die für eine Machtfülle haben, das aufzugeben. Da gehört schon sehr, sehr viel, wie soll man sagen, Vertrauen dazu, dass sie immer noch irgendwas behalten können. Ich weiß nicht, irgendwie, jedenfalls hängen die natürlich da dran. Und die Parole wird schon sein, die französischen Könige vor der Revolution auch hatten, was nach mir passiert, das interessiert mich nicht mehr. Ich möchte noch Macht und Reichtum genießen. Und von daher wird von dieser Seite, die werden vielleicht Fehler produzieren, indem sie sich an ihre Macht verklammern und ein Fehler oder viele kleine Fehler wurden ja auch in der Corona-Inszenierung gemacht, die Möglichkeit bieten zu zeigen, es ist nicht ernst gemeint, es ist nicht in unserem Sinn ernst, sondern im Sinn anderer Mächte, anderer Klassen, anderer Subjekte. Das war sicher der Fall, dass sie manches nicht so wussten, wie es läuft. Auch hat man hat man den Eindruck, sie staunen darüber, wie gut es funktioniert eigentlich, diese Inszenierung. Ja. Am Anfang, es waren ja wirklich demokratisch gewählte Leute, die das uns eingebrockt haben. Und was sie machen, ist eigentlich, muss schon deren Erstaunen hervorrufen. Das haben sie sich bei ihrer Wahl wahrscheinlich auch nicht gedacht. Mhm. Also das sind alles psychologische Faktoren, die da eine Rolle spielen. Aber letztlich ist die eigene Psyche und der eigene Entscheidungsspielraum durch die gesellschaftliche Stellung und durch die Stellung innerhalb dieses gesellschaftlichen Systems definiert. Und ein Kapitalist hat natürlich einen beschränkten Horizont, die durch die Kapitalbewegung gesetzt sind. Also er kann um den Preis des Untergangs die nicht einfach verlassen, ohne dass er daran beteiligt wäre, das gesamte System zu verändern. Und da fehlt die Solidarität unter den feindlichen Brüdern, wie Marx die genannt hat.
Was im Umkehrschluss eine Hoffnung eröffnet und auch eine realistische, echte, konkrete Möglichkeit, auf echte Solidarität und auf das Rückgewinnen all dieser verdienten Begriffe, die hier von PR-Aktionen mitgenommen, entwendet und im Grunde pervertiert wurden. Professor Klaus-Jürgen Bruder zu Corona-Inszenierung einer Krise, die dann am Ende ganz offensichtlich ein gesellschaftlicher und ökonomischer Krieg ist mit psychosozialen Implikationen. Ihre Werke erschienen bei Psychosozial, bei Westend und ich weise noch darauf hin, beim Kollegen Sodenkamp, Hendrik Sodenkamp, dem sehr geschätzten, und mir. Das ist etwas, was ich nicht tragen kann, ihr Verleger zu sein. Das ist also aus den Umständen dieses Krieges entstanden. Ich weise darauf hin, weil es natürlich nicht um Schleichwerbung geht, sondern tatsächlich um ein Gespräch, für das ich mich ganz herzlich bedanke, aus dem ich in der Tat viel gelernt habe. Und wie immer auch um die Literatur, die auf dem weiteren Weg dem einen oder anderen weiterhilft. Dass man mit Büchern in aller Regel kein Geld verdienen kann, ist ohnehin bekannt.
Ja.
Ganz herzlichen Dank in diesem wie in allen anderen Sinnen und Grüße an Ihre Mitherausgeberin und Mitherausgeber. Das war eine weitere Folge von Apolut im Gespräch, diesmal mit dem Berliner Psychologieprofessor Klaus-Jürgen Bruder. Vielen Dank.
Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld. Da Sie immer wieder hier sind, unterstützen Sie Apolut am effektivsten mit einem Dauerauftrag. Mehr Infos auf apolut.net/unterstützen. Apolut ist keine Einbahnstraße. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Abonnieren Sie den Apolut Newsletter, so verpassen Sie nichts. Registrieren Sie sich auf apolut.net/newsletter. Natürlich gibt es Apolut auch als App. Einfach auf apolut.net/app runterladen und mobil auf dem Laufenden bleiben.
Apolut. Das denke ich auch.